Da waren heute eine ganze Menge sehr bewegender Lieder dabei. Ich weiß nicht, ob ihr das ein bisschen gemerkt habt. Es ist schon großartig, immer wieder daran erinnert zu werden, dass wir an einen Gott glauben dürfen, von dem man sowas sagt, wie wir gerade gesungen haben zum Schluss. Schluss, nein, es wird nie aufhören. Er wird nie aufhören. Also das finde ich großartig. Und wenn heute Dreifaltigkeitssonntag ist, hilft uns das ja auch ein kleines bisschen in den Einstieg zu kommen, das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben besser zu verstehen. Das Fest ist ja noch nicht so lange her, nicht? Das ist so ungefähr vor der Jahrtausendwende. So langsam in Klöstern, vor allen Dingen im französischen Raum, wurde das erkannt, dass wenn dann Ostern war, Jesus ist auferstanden und dann kommt der Heilige Geist. Jetzt haben wir ja alle drei beieinander, jetzt könnte man das doch eigentlich mal zusammen feiern. Und so ist es also entstanden. Aber uns sagt trotzdem was. Es ist zwar ein Fest, das nur einen Glaubenssatz in die Mitte stellt. Wir glauben an den dreieinigen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und man kann sagen, ja, aber es ist nicht irgendwie etwas aus dem Leben Jesu oder sonst was, was wir sonst normalerweise an Sonntagen feiern. Es ist so ein dogmatisches Fest. Aber es ist mehr als das. Weil die Dreifaltigkeit mehr ist als bloß erdacht, erkannt, irgendwie verstanden oder auch nicht verstanden. Es ist etwas, was durch Jesus in seiner Verkündigung eindeutig dargestellt wurde. Sehr, sehr zum Ärger, nicht nur der Juden, sondern auch an spätere Generationen, immer wieder, das war ein Problem. Wie kann das sein? Einer in drei und drei in einen und wer auch wie auch immer. Und wir versuchen dann mit menschlichen Worten irgendwas zu erklären, was eigentlich nicht zu erklären ist. Wir können nur staunend davor stehen und sagen, wir dürfen an einen Gott glauben, der nicht ein Monolith ist, also ein einziger Felsbrocken. So das, was immer Obelix durch die Gegend schleppt. So ein Teil, ja? Oder Monolith ist ja auch so diese Steinsäulen, die man auf dem Petersdom steht, noch ein Erbeuteter aus Ägypten. Das sind Monolithe. Hart. Geschlossen. In sich. Also Musterbeispiel ist jetzt wirklich Allah. Das ist ein Monolith. Allah. Allah als der Gott, der seine Gesetze erlässt, wie er will. Also der auch niemand fragt und der auch deswegen auch eine andere Art hat, die sich bis in seine Nachfolgerschaft durchsetzt, wo Gewalt zum Beispiel selbstverständlich ist. Jetzt kommen wir zu unserem. Wir haben eben keinen Gott, der nur ein Brocken ist. Wir haben einen Gott, der in sich selber nochmal Beziehung ist. Das ist das Strickmuster, nach dem wir gestrickt sind. Wir sind auf Gedeih und Verderb Beziehungswesen. Weil wir nach dem Willen Gottes so gebaut sind, wie er gebaut ist. Und wenn Menschen in Beziehung stehen und wenn Liebe herrscht, die drei sind miteinander verbunden in einer Liebe, da fehlen uns jede Art von Vorstellung und auch von jeder Art von Wörtern. Es ist nur irgendwo ahnbar oder so ähnlich. Wenn jemand Liebe ist, die bleibt nie für sich allein. Das ist der ganze Grund, warum es uns gibt. Gott will nicht allein sein. Das hat er 8 Milliarden. Er will nicht allein sein. Hat immer noch nicht genug. Er will nicht allein sein. Wie ist das, wenn man verliebt ist? Ja, das hoffe ich. Aber wenn man dann zum Beispiel wirklich sich in einen Menschen verliebt hat, und ich habe jetzt mehrmals so Leute kennengelernt, die ein bisschen auf Distanz verliebt sind und zusammenkommen wollen und müssen dann immer wieder weite Strecken fahren. Jetzt mit 9 Euro geht's besser, aber es ist trotzdem. Was hat ein Mensch, der einen anderen liebt und der noch nicht da ist? Was hat der für ein Gefühl in sich drin? Ja. Und deswegen hätte ich so gerne in diesem einen Lied, wir leben zur Ehre Gottes, da hätte ich am liebsten ausgewechselt für die Erfüllung der Sehnsucht Gottes. Augustinus hat das vor etlichen Jahrhunderten erkannt und hat gesagt, die Sehnsucht Gottes ist der Mensch. Dieser Gott, der die Liebe in Person ist, sehnt sich nach diesem Geschöpf. Das ist der einzige Grund, warum wir so viel Unglaubliches wahrhaben dürfen. Seine Liebe hört nicht auf, er geht jedem nach, er hat voller Erbarmen und so weiter und so weiter. Also das ganze Kostbare, was wir durch Jesus schon erkennen durften, hängt mit seiner Sehnsucht nach uns zusammen. Und das muss man erstmal ganz langsam so in sich ankommen lassen. Gott sehnt sich nach mir. Und das ändert auch alles andere, wo es mir oft, ich muss es krasserweise sagen, in die Schuhe geschoben hat. So ein Gott, der eigentlich nur in unserem Versagen, ach, schon wieder. Und die Strichliste wird immer länger. Und ach, warte mal, wenn du raufkommst. Ich weiß ja nicht, ob du überhaupt durch die Pforte kommst. All diese alten Geschichten, die uns das pure Zerrbild eines Gottes zeigen, wie er uns in Jesus offenbart wurde. Das Zerrbild davon. Das macht mich immer noch sehr, ja, wie soll ich sagen, innerlich bewegt, weil ich mir sage, wie viele Menschen haben mittlerweile ihren Glauben verloren, weil sie mit diesem Gott nicht umgehen konnten. Fertig, aus und an. Aber jetzt kommt eine nette Stelle und die möchte ich vorlesen, weil die ist ja die Überleitung zu dem, was wir heute noch erarbeiten müssen. Im Johannesevangelium im 14. Kapitel gibt es folgenden Text, kurzer Text. Ihr wisst ja vielleicht schon alle, dass ich Johannes für den absoluten Augen- und Ohrenzeuge Jesu halte. Spricht zu ihm Judas, also das ist jetzt Luther, man kann nichts dagegen sagen, es ist Luther, ja. Spricht zu ihm Judas, und ja, Johannes fügt sofort hinzu, hey Leute, nicht der, nein, ein anderer. Komischerweise haben wir den gar nicht unter den Aposteln. Muss also irgendwie noch ein Jünger rumgesessen haben, der gar nicht dazugehört. Oder doch dazugehörte. Jedenfalls. Spricht zu ihm Judas, nicht der Iskariot. Herr, was bedeutet es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird meine Worte halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Ich sage es ehrlich, ich habe mit der Stelle Probleme gehabt. Und zwar dachte, hat jetzt Johannes ein Blackout gehabt? Der Judas stellt eine Frage, warum zeigst du dich nur uns und nicht der ganzen Welt? Und Jesus antwortet darauf diesen seltsamen Satz nochmal. Wer mich liebt, der wird meine Worte halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Später sagt er nur noch, dass der Heilige Geist noch dazu kommt, aber das ist ein anderes Kapitel. Was sagt das? Er hatte keinen Blackout. Jesus antwortet auf die Frage, wie Gott verherrlicht werden kann, wie Gott in die Menschheit hineingetragen werden kann, mit einem ganz einfachen und deswegen nicht gerade weniger leichten Satz. Ich muss es mal so sagen. Er sagt, wenn ihr mich liebt, dann werden wir, also wenn eine Liebesbeziehung zwischen uns besteht, also zwischen Jesus, Vater und Heiligen Geist besteht, das ist meine Antwort darauf. die Welt erkennt die Herrlichkeit unseres Gottes. Die Herrlichkeit ist jetzt in dieser Unfassbarkeit seiner Liebe. Mal konkreter gefasst, die erkennt sie nur in Menschen, in denen wirklich die Dreifaltigkeit zum Zug kommt. Das ist im ersten Moment so herausfordernd, dass man sagt, wer kann das schon? Aber das ist nicht das Problem, dass Gott uns einflößen möchte und sagen, ja, du wirst dein Leben lang an Minderwertigkeitskomplexen leiden, weil du diesem großen Auftrag, die Menschheit mit mir bekannt zu machen, nicht erfüllst. Nein, wir wohnen bei dir, um mit dir zusammen das, was dir möglich ist, und je nachdem, wie du dich uns gegenüber öffnest, dass das möglich ist, dass das ins Tragen kommt und dass andere Menschen das erleben. Das mag für uns ein sehr hoher Anspruch sein, und er ist es ja auch in einer gewissen Hinsicht, denn die Menschen gehen heute auf nichts mehr ein. Die sind überfrachtet mit Ideologien, mit News, mit Fake News, mit Verschwörungstheorien. Die gehen auf nichts mehr ein, wenn du sagst, ich habe das Heil gefunden. Dann sagst du, ja, dann ist ja schon gut für dich, aber lass mich in Ruhe mit irgendwas. Wir haben alle unsere Erfahrungen mit Glaubensgesprächen. Und wenn die Leute noch freundlich sind, dann lächeln sie, sagen, ja, es ist sehr interessant, was sie sagen, sehr interessant. Ja, aber, ja, wissen Sie, wir denken da ein bisschen anders und so. Und dann sitzt man dann da wie ein begossener Pudel und sagt sich, Herrschaftszeiten, was ist jetzt mit der Evangelisation? Warum komme ich beim Menschen nicht durch? Bei denen, an denen es mir ganz besonders viel liegt. Ich habe einen, den ich seit Jahren begleite. Seit 20 Jahren muss er geschäftlich immer wieder mit dieser Person zu tun haben. Und er strengt sich an. Und er bemüht sich. Er lädt ein. Er schenkt Büchlein und alles. Und mittlerweile hat er gesagt, jetzt mag ich nicht mehr, das soll er jetzt machen. Und das ist damit gemeint. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist wohnen in uns. Kapieren wir nicht, aber er hat es uns zugesagt, also ist es so. Und dann ist etwas in uns drin, was für Menschen, vielleicht nur für einen einzigen Menschen, die entscheidende Wende seines Lebens bringt. Vielleicht sogar, ohne dass wir auch nur die geringste Ahnung davon hatten. Ich hatte in einer, also als ich noch in Ravensburg war, eine Begebenheit mit einem Vertreter. Also es gibt auch ganz eifrige Vertreter, und das war ein ganz besonderer eifriger Vertreter. Und der hat sein Vertreterdasein immer auch benutzt zu evangelisieren. Und das betrieb er so massiv, dass alle Leute, die ihn so bekommen hatten, als Vertreter für, ich glaube, Versicherungen war, gesagt haben, schicken Sie mir jeden, nur nicht mehr den. Und so wurde es langsam immer schwieriger für ihn, und seine Ehe zerbrach. Bei Nacht und Nebel verschwand die Frau mit ihren beiden Kindern, um nicht mehr bearbeitet zu werden. Und dann kam er völlig aufgelöst zu mir und sagt, kannst du mit mir beten? Ich bin am Ende. Kannst du mit mir? Habe ich gesagt, gerne, komm. Wir gehen in die damals hatte ich noch eine Kapelle sogar zu verfügen. Wir gehen in die Kapelle und dann beten wir miteinander. Und dann betete er so, ich möchte werden. Gott, ich möchte doch werden, wie Paulus es war. Wie Paulus. Menschen mit zu dir bringen und wirklich sehr rührend. Und er war ja noch gerade erst vielleicht ein Jahr bekehrt und er wollte wirklich was tun für Gott. Ich war daneben und nickte so und dann mit einmal wurde ich wach. Da habe ich gesagt, sag mal, ist das dein Ernst, du willst wie Paulus werden? Ja, ja, ja. Dann habe ich ihm gesagt, du, dann mach's auch wie Paulus. Der hat sich erstmal ein paar Jährchen aus dem Betrieb gezogen und hat Jesus kennengelernt, lieben gelernt. Und vielleicht wäre dann alles ganz anders gelaufen. Er hat es offensichtlich nicht verstanden. Seine Frau kam nicht zurück, es war dann ein einziges Fiasko. Also das sind so manchmal so Dinge, wo ich mir sage, es kann so schief gehen, wenn wir denken, wir sind's. Gott erwartet das von uns. Ein Moment. Gott erwartet, dass wir ihn lieben und dass wir den Worten, die Jesus gesprochen hat, Glauben schenken, Vertrauen schenken. Fertig. Und dann mal gucken, was passiert. Würden wirklich alle, die sich Christen nennen, nur das kapiert haben. Und wir würden nicht in einem solchen säkularisierten Staat leben, wo der Hass wächst ohne Ende, wo die Diffamierung wächst, wo man nicht mehr weiß, wie eigentlich noch dieses Gesamtgemeinwesen zusammengehalten werden könnte. Wir hätten eine andere Qualität in der Gesellschaft. Gut, da der dreifaltige Gott in uns wohnt, können wir ganz kurz mal hineinschauen. Jeder hat auch eine Eigenheit. Der Vater, von dem kommt alles Leben, also Gnade, Vergebung, die Mütterlichkeit, oder wir können auch sagen Väterlichkeit. Das ist ganz, ganz wertvoll, ist, dass Menschen das über ihre eigenen Kinderlein hinaus noch behalten und versuchen, immer wieder mit dem Herzen von Kindern eine Situation zu erleben. Die können ganz unterschiedlich sein. Meine Frau hat mit Kindern zu tun, beruflich, die so aus allem rausgefallen sind, die nicht behindert sind, aber die psychisch krank sind. Und wenn sie dann so sieht, wie nach einem Jahr Millimeter um Millimeter sich der eine und der andere beginnt ein bisschen zu verändern. Und ich sagte, ja, ich habe aber nur 16, also in zwei Klassen. Oder noch ein bisschen mehr. Aber das ist eigentlich das, was durch den Vater in unser Herz hineinkommt, durch seine Mütterlichkeit. Das ist etwas, was die Geduld, die man hat mit Kindern, jeder, der von euch Kinder hatte, der weiß, dass man auch eine gehörige Portion Geduld braucht, bis der mal was kapiert hat. X-mal gesagt, wie oft soll ich denn sagen? 1000-mal habe ich gesagt, na? Kinder brauchen diese Geduld. Also das ist vom Vater her eine Sache. Die Sorge aber auch der Welt gegenüber, denn der Vater wird ja so als der Schöpfer angesehen. Schöpfer zu sein, seine Spuren zu entdecken, sie zu sehen. Jetzt denkt er nicht mehr. Habt ihr gemerkt, wie ihr hierher gekommen seid? Da sitzt ein Vogel im Baum, der singt sich die Seele aus dem Leib. Mit Melodien, die sind traumhaft. Das wäre ein Moment, wo man auf die Knie geht und sagt, Gott, ich preise dich. Du bist einmalig. Guck dir das an. Gott, hör doch mal zu, was dieser Vogel singt. Ja, bei meinem Jüngsten hat schon voll gefruchtet, wenn ich jetzt so sehe, wie er eine Fliege fängt, also mit Glas und dann den Deckel reinschieben und rausträgt. Respekt vor dem kleinen Leben. Hallo Fliege. Respekt vor den kleinen Tierchen, nein, nicht unbedingt vor Mücken und vor Zecken, aber sonst den Rest respektieren. Die ganze Schöpfung ist voller Wunder. Ein einziger Ameisenhaufen, da müsste man daneben knien, wenn die Ameisen nicht an einem hochkrabbeln würden. Man müsste hinknien und sagen, Gott, wie steuerst du das? Ja, das ist durch die Evolution geschehen. Da habe ich gesagt, ja, aber eine Ameise hat ja nur ein Jahr Zeit. Wie kann die ein Jahr Millionen geprägt werden? Wie kommt dieses Staatsgebilde zustande? Wie kommt zustande, dass wenn du zum Beispiel einen Stein wegnimmst und darunter sind die ganzen Ablagerungen von den Eierchen von den Ameisen, kommt sofort ein Trupp, der in unglaublicher Geschwindigkeit alle Eier in die Tiefe verfrachtet. Oben haben sie besser mehr Luft und da, die sind sofort da und verfrachten in die Tiefe. Wer steuert die? Wer steuert Bienen? Jeder Imker sagt sich jetzt, ich mache das jetzt schon seit Jahren und ich bin immer noch fasziniert von diesen Tierchen. Ja, also das ist Vater, Geschöpf, Schöpfung. Das ist etwas, was in uns ein Gespür für das entwickelt, was draußen los ist. Deswegen ist es nicht ganz falsch, wenn man zum Beispiel für uns den Erhalt unseres wunderbaren Erdballs, wenn man dafür auch opferbereit ist zu geben, sich zu engagieren, auch je nachdem, wie einem die Möglichkeiten gegeben sind. Das zweite ist der Sohn. Der Sohn ist der in die Nachfolge ruft. Der einen sagt, hey, ich wünsche mir, dass du immer mehr so wirst wie ich. Ja? Ich bin ja nicht umsonst Mensch geworden. Also, werd doch ein bisschen mehr und mehr und mehr so wie ich. Er bringt es an einem ganz großartigen Beispiel. Er sagt, ich bin der Hirte und ihr seid die Schafe. Und die Schafe gehen hinter keinem anderen her, die gehen nur hinter mir her. Hinterm Hirten. Weil sie kennen meine Stimme. Sie kennen sie. Und da haben ja schon die meisten Christen ihre größten Probleme, sagen, sorry, also, seit wann hat der Hirte zu mir scharf mal gesprochen? Ich habe nichts gehört. Ich habe noch nie was gehört. Vielleicht ist es ja auch eine ehrliche Enttäuschung, aber ein sich damit abgefunden haben, ich höre meinen Hirten nicht. Also bin ich ein schlechter Christ? Oder gucke ich vielleicht auf ganz was anderes und denke, es muss irgendwie akustisch in mir drin sein? Aber Gott hat viele Möglichkeiten, uns etwas zu zeigen und zu sagen. Der Ordensgründer, Ignatius von Loyola, hat uns immer wieder gesagt, es ist zunächst einmal die Fakten, die einem im Leben begegnen, sind ein Teil des Sprechens Gottes. Und wenn die Fakten auch noch so bescheiden sind, es ist ein Teil des Redens Gottes. Und ich habe darüber nachzudenken, was hat das jetzt zu sagen? Was hat mir Gott auch dadurch zu sagen? Wenn ich lauter Mist baue, und das passiert im Alter immer mehr, dann hat mir das was zu sagen, hey, nimm dich mal langsam zurück, du kannst nicht mehr so wie früher. Das nehme ich jetzt so an. Aber es ist schon, der Sohn möchte sich uns mitteilen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, es gibt sehr unterschiedliche Arten, wie Christen darauf reagieren. In der charismatischen Erneuerung war es so, dass manche sagten, ich glaube, ich spüre, ich habe in mir so eine prophetische Gabe. Oder so. Und wenn andere das dann mitkriegen, dann sagen sie, falls ich jemals so eine Regung bekäme, falls ich jemals so das Gefühl hätte, ich müsste jetzt mal etwas sagen in dieser Gemeinde, etwas Ermunterndes oder vielleicht auch etwas Ermahnendes. Ich müsste jetzt etwas sagen. Muss ich jetzt dann auch so aufstehen, wie so manche früher So spricht der Herr. Und dann zucken alle zusammen. Und dann, was habe ich dann für eine Autorität? Autorität. Ich leite mich direkt von Gott ab. Ich habe es erlebt in einer Gemeinde, nicht gerade ganz weit von hier, wo eine Dame auf das Podium gegangen ist und dann uns den Rücken zugedreht hat und eine Prophetie losgelassen hat, dass wirklich die Wände gewackelt haben. Und dann haben wir mir gedacht, ne? Ich war so platt, ich wäre ja verantwortlicher Pastor gewesen. Ich habe da gesessen und gesagt, jetzt weiß ich nicht mehr, was geht. Ich habe einen Moment lang, es war so schlimm, dass ich nicht mal wusste, was ich machen soll. Also man ist, wenn man so angedonnert wird, und zwar mit der Rückseite, ist ja schon allein schon eine brutale Geschichte. Man wird dann weiß man nicht mehr, ja, gehe ich jetzt vor, mache ich jetzt. Und da hat man dann, der Altpastor, wirklich ist mir hilfreich zur Seite getreten, ist nach oben gegangen, hat seinen Arm um sie rumgelegt, das hätte ich nicht gekonnt, und hat sie dann runtergeleitet. Ja, dann von da ab war sie nicht mehr in der Gemeinde. Das muss nicht so sein. Ganz im Gegenteil. Wir können Eindrücke haben und sie sind wichtig. Dann kann ich sie sagen, Leute, bitte nehmt das mal ganz locker, aber ich habe den Eindruck, das und das und das. Bitte prüft es. Ja? Ich habe doch nicht den Überblick. Bitte prüft es. Dann ist jedem klar, ich höre mir das sehr gut an und ich denke darüber nach. Und wenn ich ehrlich bin, oder wenn, vielleicht betrifft es manchmal nur ein oder zwei Leute, ne? Wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, mich hat's getroffen. Ich war gemeint. Das geht aber nicht, wenn ich sage, so spricht der Herr. Dann, das ist wie mit einer Bratpfanne eine drüber gezogen kriegen. Gut. Jetzt kommt ein kleiner praktischer Tipp. Ich möchte trotzdem mehr mitbekommen, was Jesus so in manchen einzelnen Dingen auch denkt oder wie ich das mitkriegen könnte. Eine ganz, ganz, ganz einfache Übung. Ich verkünde sie überall, weil sie schon so viel Segen erzeugt hat. Ich möchte wirklich mit Jesus über eine bestimmte Frage reden. Also sagen wir mal, einer in meiner Verwandtschaft geht mir so quer zum Gemüt, dass ich, wenn ich jetzt bei den nächsten Familientreffen, wo der dann auch sein wird, dann weiß ich nicht mehr, was ich machen soll mit dem. Ja? Er oder sie ist egal. Ich habe das Problem und ich kriege keine Klarheit. Aber ich hätte doch gerne Klarheit ein bisschen von Gott. Es gibt so viele Dinge, wo es so gut wäre, wenn wir mal rückwärts fragen würden und sagen würden, was meinst du denn dazu? Was meinst du denn? Ach, das täte uns so weiterhelfen. Naja, dann setze ich mich hin, dann schreibe ich oben hin, also mein Buchstaben für meinen Vornamen, Doppelpunkt, und dahinter, Jesus, was soll ich mit Onkel, Erbonkel machen oder so? Wie soll ich mit dem umgehen? Und dann mache ich ein J hin, Doppelpunkt, und dann schreibe ich einfach mal. Und dann wieder ich, dann wieder er. Und immer mehr und immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und dann kann man mal, das Beste ist, man lässt es sogar einen ganzen Tag oder über Nacht mal liegen und liest es dann durch. Erstens findet man einen Dialog, einen richtigen Dialog. Zweitens findet man im Dialog Dinge, die man absolut nicht gerne hören würde, weil Jesus einen ja auch an einem bestimmten Punkt korrigieren möchte, um uns weiterzuhelfen. Da steht's dann. Ich habe das gar nicht so richtig gemerkt. In Eheproblemen ein unglaubliches Hilfsmittel Gottes. Zunächst mal so anzufangen, unser inneres Gehör zu schulen. Nicht groß nachgedacht, dum, 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 dum. Einfach mal hinschreiben. Jesus, dann kommt wieder seine Antwort, dann schreibe ich das, dann schreibe ich das, schreibe ich. Zunächst mal ohne große Rückhalt, ohne alles. Ich mache das so. Ja, das mal zum Schaf, das seinen Hirten hören soll. Jesus lebt in uns, möchte uns in die Nachfolge holen. Das dritte ist der Heilige Geist. Er ist zunächst einmal, und das müssen wir uns richtig gut merken, er ist zunächst einmal gesandt als Tröster und Beistand. Trifft also den Einzelnen in seiner ganzen persönlichen Situation. Der Heilige Geist als Tröster sagt, hey, du kommst da schon durch. Ich bin bei dir. Du wirst es schaffen. Oder wie auch immer. Und dann kommt der zweite. Das zweite finde ich noch viel stärker ist Parakletos. Also der Beistand. Das ist im Griechischen zwar der Herbeigerufene, Parakleten, also Herbeigerufene, aber es ist im griechischen Sprachgebrauch der Rechtsanwalt. Wofür brauchen wir einen Rechtsanwalt, einen inneren Rechtsanwalt? Nur wenn wir angeklagt sind. Und wer klagt uns die ganze Zeit an? Jetzt wird es schon wieder mittelalterlich, ist mir aber egal. Ist der Ankläger von Anbeginn. Von Anbeginn. Wie viel Mal enttappt man sich bei Urteilen über sich selbst, wo man bei einem anderen Menschen sehr vorsichtig wäre? Knallhart. Und da ist eine der wunderbaren Hilfen, die der Heilige Geist uns gibt, der sagt, hey, no, mach mal langsam. Ich stehe auf deiner Seite. Man kann das auch anders sehen. Oder so. Spielt keine Rolle. Der Heilige Geist hilft mir. Ich habe schon wieder gemerkt, was für ein hartes Urteil ich über mich selber gefällt habe. Das tut mir, es ist nicht gut. Ich möchte davon wegkommen. Helf mir dabei. Und dann hilft der Paraklet. Das ist also ein Angebot Gottes, wie es besser nicht sein kann, weil es nämlich wirklich unsere seelische Situation verändert. Manche kommen aus der Anklage aufgrund von irgendwelchen Sachen, die in seinem Leben passiert sind, nennen es Schuld und weiß der Kuckuck was alles, kommen nicht zu einem guten, versöhnten, geheilten Verhältnis zu sich selbst. Und der Heilige Geist würde sagen, hey, ich bin doch auf deiner Seite. Es macht langsam. Was damals war, war damals. Wir gehen jetzt weiter. Der Meister Eckhart, ein großer Mystiker von der Kirche, nicht sonderlich geliebt, weil er ziemliche Dinge deutlich gesagt hat, der hat es mal beigebracht, hört mal auf, der Heilige Geist will sagen, Gott nimmt dich jetzt, im Jetzt-Zustand. Der trägt dir nicht eine ganze Latte von Dingen, die schiefgelaufen sind, vor die Nase oder hält sie dir vor die Nase, sondern er will dich in dem Jetzt-Zustand. Das ist völlig gegen katholische Lehre, aber es ist trotzdem Heiliger Geist pur. Uns zu bewahren vor dem, was in uns manchmal eine Riesenlast ist, die man mitschleppt über Jahre hinweg oder, und immer wieder wird man daran erinnert und dann ist es wieder so. Und sagen, nein, nein. Der Heilige Geist, das ist eine seiner wunderbaren Arbeiten, die er uns schenkt, dass er uns an unserem, als Paraklet aus unserem Schuldbewusstsein herausholen möchte. Ja, dann gibt es also prophetische Begabung. Dann kommt er. Nein, das ist jetzt die andere Sache. Natürlich braucht eine Gemeinde auch Hilfe. Und nicht wenig Hilfe. Da gehören einige Gaben dazu. Zum Beispiel die Gabe der Heilung, der Prophetie, die Gabe der Erkenntnis. Alle diese Dinge können wunderbar einer Gemeinde helfen, wenn sie denn in Demut geübt werden. Ich bin heute so mit Beispielen dran, aber das meiste vergisst man sowieso wieder, aber die Beispiele sind es dann. Ich war in Belgien mal in einem großen Exerzitienhaus, wo man mit in der Mittagspause schwer drin arbeiten musste. Und dann kam ein neuer Kurs an. Also der Mann, der uns die Exerzitien gab, über 8 Tage hinweg, der hat so leise gesprochen, also wenn wir vorne jetzt so ein kleiner Kreis wären, hat er noch ein Mikrofon gebraucht. Ja. Aber er war ein Mann unter der Führung des Geistes Gottes, dass einem die Luft wegblieb. Der hat uns auch ganz klar, einer hat dann so ein bisschen überdreht und hat gesagt, Pas de tout. Nein, ist nicht okay. Ja. Der Heilige Geist fängt nicht an, mit uns einen Zirkus aufzuführen, Affentheater zu machen. Das macht er nicht. Er hat dann so losgelegt. Nicht? Und er hat dann liebevoll, aber bestimmt gesagt, na, wenn du etwas mitzuteilen auf deinem Herzen hast, dann sag es in Ruhe und in Liebe denen, dass sie was davon haben. So. Und da kam ein neuer Bus an, aus irgendwoher, zu neuen Exerzitien, ein ganzer Bus voller Leute. Und er ging runter, um sie zu begrüßen, aber er ging runter und ging durch die ganze Menge durch und piekste auf eine Frau und sagte, Sie wollen die Gabe der Unterscheidung haben? Die war schon ganz verdattert, woher kennt er mich? Ja? Sagte, nein, mitnichten. Mitnichten. Kommen Sie, reihen Sie sich in die Gruppe ein, mit der Sie gekommen sind, als eines der Mitglieder. Hat sie buchstäblich von ihrem charismatischen Thron heruntergezogen. Ziemlich massiv. Aber unter der Führung des Heiligen Geistes. Das ist mir in den Knochen geblieben. Da habe ich mir gedacht, so vieles, was man so erlebt hat, auch in der charismatischen Neuen, im Pfingstbewegung und all dem, vieles ist so produziert. Und wenn man nur sich selber produziert, ist ja auch schon mal was. Und dann vielleicht irgendwie angesehen wird als besonders geistlich. No! Niemals! Hilfreich ist sehr wohl die Gabe der Erkenntnis, ist ein prophetisches Wort, ist etwas, was jemand auf dem Herzen hat, sagt, ich habe jetzt das auf dem Herzen, ich würde das gerne sagen. Da kann man immer noch, manche gehen sogar zur Leiterin oder zum Leiter und sagen, hey, ich hätte das, kann ich das sagen? Das in einer kleinen Gemeinde geht so. In einer großen Gemeinde ist was anderes. Wir hatten immer einen Gottesdienst in Ravensburg, so mit über 1000 einmal im Monat Besuchern. Und dann war immer offenes Mikrofon. Ich gebe es zu. Dabei in der Zeit haben mir die Knie nur so geschlottert. Weil ich denke, wer fühlt sich jetzt sozusagen animiert, da vorne sich zu produzieren? In den ganzen Jahren ein einziges Mal. Und ich saß dahinter und damals hatte ich anscheinend noch ein bisschen mehr Mut. Ich bin dann einfach hingegangen und gesagt, jetzt ist gut. Geh mal. Auf Bordisch. So. Also es gibt noch eine ganze Menge so Dinge, mit der der Heilige Geist uns helfen will, aber die haben ihren Stellenwert. Der ist nicht das Nonplusultra von Heiliger Geist. Das Nonplusultra von Heiliger Geist ist Tröstung, ist Parakletos und ist Hilfe zum Helfen. Nicht? Jedes Wort der Erkenntnis, wenn ich jemanden, ohne dass ich ahne, im Gebet genau seinen Punkt treffe und er fängt plötzlich an zu heulen an und ich weiß nicht, was ist los? Was habe ich gemacht? Ne? Er sagt, Woher wussten Sie das? Schluchzheul. Ich sagte, Jesus, ich könnte dich knuddeln. Weil das wirklich dann Begegnung ist. Totale Begegnung. Nicht mit mir, sondern mit ihm. Und zwar so, dass er gewusst hat, das konnte niemand wissen, außer. Und solche Dinge sind großartig. Es kommt noch zum Schluss zum Sprachengebet. Das ist ja auch so ein Ding, nicht? Manche sagen, ich muss so lange warten, bis irgendwann mal meine Zunge und mein Ding alles von alleine anfängt zu schlabbern und so Töne von sich zu geben und so weiter. Und ja, es gibt's auch, dass es spontan geschieht. Meistens geschieht es in einer größeren Versammlung, wo dann auch eine besondere Stimmung ist und du weißt, und dann ist schon einer da, der schon vor dir in Sprachen betet und da betest du dann mit und irgendwie kommst du da so rein. Wunderbare Möglichkeit. Es gibt dann auch die Möglichkeit, dass man selber zu Hause anfängt, Jesus, ich möchte jetzt gerne in Sprachen beten. Aha. Die erste Voraussetzung ist, um in Sprachen zu beten, muss ich ein Stück weit verrückt sein. Und zwar verrückt aus der kognitiven Welt hinein in eine Welt, die nicht mehr unter meiner Kontrolle steht. Alles andere ist unter Kontrolle. Aber das, ja, das ist unter Kontrolle. Aber das nicht mehr. Wie oft sind Leute zu mir beim Gebet gekommen und haben gesagt, ich möchte gerne Sprachen beten. Da habe ich gesagt, ja prima, dann sprechen Sie mal ein paar Silben aus, die keinen Sinn geben. Das war ein Blödsinn. Ja, was soll ich denn sagen? Immer wieder, absolut, ja sonst noch was. Nein, ich will das automatisch haben. Nein. Fang selber an. Okay, habe ich selber angefangen. Ich gebe zu. Ich habe die ganze Zeit lachen müssen. Immer wieder. Also dann habe ich gesagt, hey, das ist also mega, mega komisch. Aber Gott, wenn du was daraus machen willst, ich weiß es ja nicht, aber ich wäre halt schon mal froh, wenn du mir irgendwie mal zeigen könntest, ob das auch wirkt. Was soll das denn? Ich hab's einfach hinterfragt. Ich habe mal treu das gemacht, Tag für Tag. Und dann hat Gott, und damit höre ich ja dann auch jetzt auf, es wird schon spät, hat Gott wirklich eine Gelegenheit geschenkt. Ich hatte eine Fahrt geplant nach Hamburg zu einer Veranstaltung, wo ich gefordert war. Und zwar, die haben alles darauf gesetzt, dass ich komme. Und auf dieser Fahrt hin, auch wenn schon praktisch, dann kam in Köln einer und hat mir ein Manuskript, in meinen Zug geben müssen. Also der wusste, welche Nummer ich mein Wagen war und da schnell rein und raus und dann hätte ich das gehabt. Hätten wir super machen können. Ja, und ich fahre dann so ganz in der Früh, der erste ICE, der von Ulm aus weggeht, ich war in Ravensburg, steigt so morgens ins Auto ein, nicht? Und wir fahren unten direkt am Bahnhof, dann fahre ich am Bahnhof und ich gucke nochmal auf die Bahnhofsuhr. Sag mal, bist du noch normal? Der Zug fährt in einer Dreiviertelstunde. Bist du verrückt? Ich muss diesen Zug haben. Wie soll ich denn sonst da oben aufkommen? Rechtzeitig zu der Veranstaltung. Ein ICE. Verzweiflung pur. Ich fange an, während der Fahrt, Gott sei Dank war noch wenig Verkehr, das war so 5:30 herum, morgens in der Früh, laut in Sprachen zu beten, was so kam, in Sprachen zu beten, laut. Rase in Ulm hinein und da sehe ich schon am Bahnhof, jetzt fährt er ab. Ich fahre rum um die Kurve, stelle das Auto ab und da kommt man direkt um die Ecke, also zum kleinen Platz. Ich habe mir gesagt, was ich hinterher an Strafe zahle, ist mir völlig egal. komme um die Ecke rum und sehe, wie der Zug abfährt. Oh, scheiße. Bin weitergelaufen. Ich habe noch nie in meinem Leben gesehen, dass ein ICE nochmal anhält. Er hielt an, die Tür ging auf, ich ging rein. Ich war da drin zusammen. Und habe gesagt, so stark hätte jetzt die Lehre über das Sprachengebet nicht sein müssen. Aber ich habe es kapiert. Ich wäre, das war für mich ein komplettes Wunder. Ich bin in 3/4 Stunde tatsächlich nach Ulm gekommen. Damals waren noch nicht so viele Straßen freigebaut wie heute. Da kommt man jetzt flotter durch. Und dann vor allen Dingen, ich fahre an, stell ab, gehe raus und der Zug fährt an. Ich sehe es, Dings. Die haben mich nicht gesehen. Sonst hätte sie ja vielleicht noch gesagt, oh, da kommt noch einer, der muss unbedingt da rein. Nein, die haben mich nicht gesehen. Und ich renne trotzdem weiter. Und er bleibt stehen. Ich weiß es nicht. Heute noch nicht. Ich weiß nur, das Sprachengebet zur persönlichen, wie Paulus das sagt, zur persönlichen Auferbauung ist. Und wenn eine ganze Gemeinde in Sprachen betet und einer kommt von draußen rein und sagt sich, einen Moment mal, wo bin ich denn hier gelandet? Ja? Was anderes ist das Sprachen, der Sprachengesang. Aber auch das ist nicht, ja, das muss wirklich geistgewirkt sein. Also es geht nicht darum, irgendeine Melodie dann miteinander in unterschiedlichen Tönen nachzusingen, sondern es ist tatsächlich ein gemeinsames Singen, das zu einer unglaublichen Harmonie zusammenwächst. Ich habe das zum ersten Mal in Luzern erlebt, in einer Kirche mit über 600 Leuten und dann ging plötzlich so ein Singen los. Ich dachte, wo bin ich denn hier? Das war was anderes. Das hat auch Paulus nicht gemeint. Das war etwas, fast so ein bisschen so ein kleiner Blick in den Himmel hinein. Von daher mit Geistesgaben unbedingt rechnen, mit allem, was uns der Heilige Geist zur Verfügung stellt. Er wohnt in uns, er möchte uns helfen. Was sollen wir denn sonst noch? Wir beschweren uns oft über Gott und ich kriege ja so wenig ab von dir und so. Stimmt ja nicht. Wir müssen ihn nur lassen. Das ist alles. Jesus, ich danke dir für alles, was wir durch dich gelernt haben, über das Wesen deines Vaters und des Heiligen Geistes. Und ich danke dir auch, dass wir jetzt mit dir im Abendmahl eine wunderbare Gemeinschaft haben können. Amen.